Gnade sei mit euch. Gnade und Friede von dem, der ein Kind geworden ist für uns. Liebe Gemeinde, Weihnachten ist da. Gott ist da. Sie sind da. So zahlreich. Schauen Sie sich doch einmal um. Und schauen Sie sich mal einander in die Augen. Und sehen Sie, da sitzt ein Mensch neben Ihnen. Keine Nummer, ein Mensch, ein Kollege, ein Nachbar, ein Freund, die Oma. Menschen mit zahlreichen Geschichten, die Sie heute alle mitgebracht haben. Zahlen sind eine Frage der Macht. Es begab sich aber zu der Zeit und begibt sich immer wieder, dass Zahlen, Daten, Fakten von den einen gesammelt und von den anderen hergegeben werden müssen. Der Weihnachtsschriftsteller Lukas, der weiß das. Wer die Zahl der Steuerpflichtigen kennt, hat Einfluss, kann mit den Zahlen arbeiten, zugunsten einiger weniger, die ihre Taschen aufmachen, oder zugunsten der ganzen zahlreichen Gemeinschaft. Einige Zahlen haben unser Jahr besonders bestimmt. Liebe Gemeinde, wir haben sie immer wieder diskutiert und uns den Streit darüber zugemutet. Die Zahl von 100 Milliarden etwa, die klingt groß. Und 200 Milliarden noch größer, hat auch gleich einen eigenen Namen bekommen, diese Doppelzahl. Es begibt sich immer wieder in der Geschichte, dass einige von Zahlen so magisch angezogen werden wie die Motte vom Licht. Etwas davon steckt im Auftakt unserer Weihnachtserzählung. Und diese Schätzung war die allererste und geschah, als es mal wieder Geld brauchte für Kriege, Eroberungen, Luxus. Ich gestehe, als Vorschul-Krippenspielkind, als die Rolle der Hirten und der Engel noch in weiter Ferne für mich waren und es allenfalls zum Schäfchen reichte, da war ich einem peinlichen Irrtum aufgesessen. Ich war länger als erlaubt, so naiv zu glauben, dass das sich schätzen lassen etwas durchweg Gutes ist. Es klang für mich wie Schatz und Schätzchen. Und dann der Moment, als mir klar wurde, Maria und Josef gehörten gar nicht zu den Geschätzten, sondern zu den Gezählten. Das ist ein Unterschied. Gerade wenn Gezähltes und Gezählte in machtgierige Hände geraten. Aber Lukas will heute nicht die Zahlen zu Wort kommen lassen. Lukas lässt Gott zu Wort kommen. Auf zwei Wegen. Politisch, sanft, rebellisch. Indem er einfach, wo er Gott zu Wort kommen lässt, die Paläste, die Rednerpulte, die großen Bühnen der Weltpolitik außen vor lässt. Wie sehr wird er damit provoziert haben? Die großen Meinungsmacher seiner Zeit zu umgehen, indem er sie einfach in verblassende Nebenrollen verwiesen hat. Aus den aufgeblasenen Schurken seiner Zeit hat er einfach die Luft rausgelassen. Nicht mehr als eine Randnotiz werden sie sein. Ein bisschen so wie bei Asterix. Ach, die Römer wieder. Gegen die Despoten werden trotzig Stoppschilder aufgestellt, die sagen: Ihr bildet euch ein, die Welt zu verbrauchen, wie es euch gefällt. Ihr bildet euch ein, Heere zu haben, die die Macht sichern. Ich, Lukas, lasse eine ganze himmlische Armee auftreten und ihre Waffen sind wirksamer als jeder Schuss. Ihre Waffen sind die Musik. Keine Kriegslieder singen die himmlischen Heerscharen, sondern ein Loblied auf den König der Welt. Ein Loblied so schön und klar, dass es später die Hirten leicht nachsingen können und sich dabei vor dem einen verneigen, der weder Paläste noch Militär braucht. Gott wird uns retten, heißt das Kind. Und damit hat Lukas mehr provoziert, als jede abgeschnittene Baumspitze das könnte. Aber wir haben uns daran gewöhnt. Ich meine nicht an den Protest von heute, sondern an den vom Lukas von damals. Zu oft ist dessen sanfte Weihnachtsrevolution als belanglos idyllisch verspottet worden. Nicht ganz. Fürchtet euch nicht. Keine Furcht. In furchtbaren Zeiten. Furcht vergiftet Menschen und Gemeinschaften. Keine Furcht. Sagt der Lust am Negativen, dem Jammer in immer schlechter werdenden Zeiten, den Widerstand an. Den sanften Widerstand in Windeln, der alles auf den Kopf stellt und sicherlich auch manchen Ärger machen wird. Aber hätte Lukas eine Geschichte von Gottes Kommen erzählt, die alles beim Alten lässt, es hätte Papyrus und Pergament nicht gelohnt, sie aufzuschreiben. Lukas war nicht naiv, was die Umstände seiner Zeit anging. Eins war ihm sonnenklar. Der Retter der Welt macht keinen Bogen um die Zumutung unserer Zeit. Und dann ist da noch die zweite Seite von Lukas. Sein Herz schlägt für die Übersehenen, für die Schutzbedürftigen, für diejenigen, die einfach viele Probleme haben oder machen. Hirten etwa, die ständig von der Hand in den Mund leben, so wie zunehmend auch Millionen von Menschen sogar in diesem Land. Lukas legt Herzenswärme in die Rolle der vermeintlichen Randfiguren, als ob er Lebensenergie für einen ganzen Winter produzieren wollte. Wer das heute so schafft, ist ein Weihnachtsbote. Lukas konnte Position beziehen und trotzdem niemanden abhängen in dieser Geschichte einer Nacht. Eine Nacht, in der alle zusammenkommen und Gottes Warmherzigkeit schätzen und lieben lernen. Lukas stellt sich klar auf die Seite der einen und kann dabei zugleich für den Wimpernschlag einer Ewigkeit alle zusammenführen. Eine Nacht, in der die Hoffnung zur Welt kommt, auf riskante und wie bei jeder Geburt blutige Weise, unvorbereitet in einem Provisorium. Mehr braucht es nicht, wenn Gott für uns Risiken eingeht und ankommt. Wo? Vielleicht nur in einem zugigen Kämmerchen mit kalten Kalkwänden. Von so einem Ort erzählt Lukas zweimal. Einmal in der Geburtsgeschichte und dann beim letzten gemeinsamen Mahl mit seinen Freunden. Da ist er erwachsen. Wo Jesus ist, ist genug Platz. Platz am Tisch, Platz zum Sattwerden. Aber wahrscheinlich war das trotzdem kein passender Rückzugsort für eine Gebärende. Mehr eine Art Notunterkunft mit Essensmöglichkeit. Aber wie wichtig selbst der ist, das haben wir in den Gemeinden in den letzten Monaten ausgelotet. Mit dem Beginn des Krieges gegen die Ukraine, und das ist gar nicht hoch genug zu schätzen, sind ganz neue Dimensionen von Gastlichkeit in Räumen entstanden, die eigentlich für anderes bestimmt, freigeräumt, umgebaut, hergerichtet wurden. Dank einer unschätzbar unkomplizierten Ideenkraft so vieler Menschen. Für schwer Erkrankte, für Säuglinge, für Rollstuhlfahrer, für Gehörlose, für Hochbetagte. Türen geöffnet, Schutz geboten, wenn diese Beherztheit kein Stoff für Weihnachtswunder ist. Es sind die Geschichten am Rande, die leider viel zu selten mitgezählt werden und mitgeschnitten von den Mikrofonen und Kameras. Geschichten der ungezwungenen Freundlichkeit für alle, die beim Ankommen am Bahnhof nicht mehr als vielleicht ein paar Windeln und ein paar Wechselsachen für ihre Kleinsten dabei hatten. Wie weit wir unsere Türen öffnen können, auch das ist eine Frage der Macht der Liebe, die immer wieder neu zur Welt kommt. Diese Liebe sucht sich dafür Wärmenetze, die auch in diesem Winter halten werden. Die Geschichte und Geschichten davon, wie die Liebe neu zur Welt kommen kann, die sind erzählt und gesungen für Zeiten, in denen sich Krisen türmen und der Blick vor lauter Angsthürden verstellt ist. Auf solche Hürden haben auch die Nachtarbeiter auf dem Feld gestarrt, als sie die Schafe hüteten. Und da war die Zeit gekommen für eine Entscheidung. Weihnachten hat mit dieser Entscheidung zu tun. Gebe ich etwas auf dieses "Fürchte dich nicht"? Gebe ich etwas auf die Freude, barrierefrei für alle? Und gebe ich etwas auf diese unfassbare Vision vom Frieden auf Erden? Oder bleibe ich hocken? Bleibe ich hocken am ausgehenden Feuer und sorge nur, dass die eigenen Schäfchen ins Trockene kommen und erfinde lauter Gründe, warum ich mich nicht fortbewege? Es ist der Moment dieser Entscheidung, an dem die Hirten beschlossen hatten, Weihnachtsmenschen zu werden, Hoffnungsmenschen. Und dabei mussten sie gar nicht alles genau wissen, was noch kommen sollte. Ganz genau brauchten sie das nicht. Es würde genug Licht da sein, es würden genug Wege da sein, genug andere Menschen. Die Hirten haben sich getraut. Sie wollten nicht die Nacht voller Gespenster sehen, sondern in frischer Luft Hoffnung atmen. Dunkle Aussichten? Hoffnung ist deshalb noch lange nicht verkehrt, nur weil sie sich vielleicht nicht in der Zeit, die mir auf dieser Erde noch geschenkt ist, erfüllt. Die Hoffnung pfeift noch längst nicht energiearm auf dem letzten Loch. Nein, nur weil Aussichten und Prognosen nach unten gezählt werden, weil Gott selbst Menschenkind anders Buch führt als der Rest der Welt. Darum geizt die Hoffnung nicht. Sie ist keine geizige Buchhalterin. Sie zieht besonders gern in zugige Kammern ein. Dort, wo man nicht genau weiß, was noch draus werden soll. Ein bisschen wie bei einem Neugeborenen. So winzig, dass es in einen Futtertrog passt. Ja, wo sich Gott hinlegt, wo er sich einbringt, da ist die Frage der Macht entschieden, gegen den Augenschein. Liebe Mütter und Töchter, liebe Mütter und Töchter im Iran, in Afghanistan, in Belarus, in der Ukraine, in China, auf der ganzen Welt, die Machtfrage der heiligen Nacht ist entschieden und wir können hier darauf antworten, wenn wir einander neu schätzen lernen, egal welche Horizonte, Herkünfte, Haltungen da neben uns sitzen mögen, wenn wir das neu anerkennen, was jeder mit sich trägt, so anstrengend das auch manchmal ist, wenn wir Zuwendung kraftvoll und ohne Misstrauen gelten lassen. Wer dagegen meint, mit mehr Aggression mehr Macht zu bekommen, der hat sich bei Gott verzählt. Das sagt gelassen Lukas. Bei dem sind es gerade die Stillen, die gewinnen. So klein wie die Gestillten. Bei Gott sind es die still und leise an den Rand gestellten Gestalten, so wie die Hirten, die gewinnen. Den ersten Blick, den tiefsten. Was sie gesehen haben, damit gehen sie raus. Und wissen, ein neues Lied zu singen. Ihr werdet euch noch wundern. Gott verzichtet auf Machtallüren, verzichtet darauf, sein Terrain zu markieren, denn seine Großzügigkeit ist seine Macht. Und die Ewige hat nichts Besseres vor, als heute Nacht, Himmel und Erde, Wärme und Licht mit allen zu teilen, die sich einladen lassen. Das ist der Friede, der den Unterschied macht. Und dieser Friede, der höher ist, als alle Vernunft ermessen kann, bewahre euch Herz und Sinne in Jesus Christus. Amen.